Wir hören nun die Epistel für den heutigen Sonntag Jubilate, die geschrieben ist in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel. Dieser Text ist gleichzeitig der Text, der der Predigt zugrunde liegt heute. Sie nahmen ihn aber mit und führten ihn auf den Areopag und sprachen, mit ihm ist der Paulus gemeint, können wir erfahren, was das für eine neue Lehre ist, die du lehrst? Denn du bringst etwas Neues vor unseren Ohren, nun wollen wir gerne wissen, was das ist. Alle Athener nämlich, auch die Fremden, die bei ihnen wohnten, hatten nichts anderes im Sinn, als etwas Neues zu sagen oder zu hören. Paulus aber stand mitten auf dem Areopag und sprach, ihr Männer von Athen, ich sehe, dass ihr die Götter in allen Stücken sehr verehrt, denn ich bin umhergegangen und habe eure Heiligtümer angesehen und fand einen Altar, auf dem stand geschrieben, dem unbekannten Gott. Nun verkündige ich euch, was ihr unwissend verehrt. Gott, der die Welt gemacht hat und alles, was darinnen ist, er, der Herr des Himmels und der Erde, wohnt nicht in Tempeln, die mit Händen gemacht sind. Auch lässt er sich nicht von Menschenhänden dienen, wie einer, der etwas nötig hätte, der doch selber man jedermann Leben und Odem und alles gibt. Und er hat aus einem Menschen das ganze Menschengeschlecht gemacht, damit sie auf den ganzen Erdboden wohnen, und er hat festgesetzt, wie lange sie bestehen und in welchen Grenzen sie wohnen sollen, dass sie Gott suchen sollen, ob sie ihn wohl fühlen und finden könnten. Und fürwahr, er ist nicht ferne einem jeden unter uns. Denn in ihm leben, weben und sind wir, wie auch einige Dichter bei euch gesagt haben, wir sind seines Geschlechts. Da wir nun göttlichen Geschlechts sind, sollen wir nicht meinen, die Gottheit sei gleich den goldenen, silbernen und steinernen Bildern durch menschliche Kunst und Gedanken gemacht. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweggesehen, nun aber gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Denn er hat einen Tag festgesetzt, an dem er richten will den Erdkreis mit Gerechtigkeit durch einen Mann, den er dazu bestimmt hat, und hat jedermann den Glauben angeboten, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Als sie von der Auferstehung der Toten hörten, begannen die einen zu spotten, die anderen aber sprachen, wir wollen dich darüber ein andermal weiterhören. So ging Paulus weg aus ihrer Mitte. Einige Männer aber schlossen sich ihm an und wurden gläubig. Unter ihnen war auch Dionysus, einer aus dem Rat, und eine Frau mit dem Namen Damarius und andere mit ihnen. Gott segne uns sein Wort. Wenn wir Gottes Wort gehört haben, lasst uns einen Moment zur Stille kommen, dass wir uns darauf einstellen, was Gott uns zu sagen hat. Guter Gott, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Segne du nun Reden und Hören. Amen. Wir haben den Predigttext gehört aus der Apostelgeschichte. An den Sonntagen gibt es ja immer verschiedene Texte, die miteinander zusammenspielen. Ich will einmal mit dem Wochenspruch anfangen, den wir vor uns auch schon gehört haben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Das ist die Überschrift über den heutigen Sonntag Jubilate. Und gleichzeitig ist es ein Stück aus dem Korintherbrief, ist es für mich die Überschrift über das Leben des Paulus. Siehe, etwas Neues ist geworden. Mit Christus hat sich in ihm sein ganzes Leben verändert. Vermutlich kennen Sie alle die Geschichte, wie Paulus sozusagen eine Vision hat, wie er von dem Christenverfolger selbst zum Christen wird und zum großen Missionar unter uns. Von Saulus zu Paulus, so wird es ja oft genannt. Siehe, Neues ist geworden. Und Paulus hat sich zur Aufgabe gemacht, er hat ja selber die Vision gehabt, das hätte ihm ja genügen können, er hat gesagt, ach, jetzt habe ich die Erkenntnis. Nein, er hat sich zur Aufgabe gemacht, das, was ich erfahren habe, möchte ich gerne in die Welt tragen, das will ich, dass andere das auch sagen und hören, wie ich es habe. Heute feiern wir den dritten Sonntag nach Ostern. Er trägt den Namen Jubilate. Jubelt, freut euch über das, was an Ostern passiert ist. Er steht mitten in dem Beginn etwas Neuem. Wenn man einmal die verschiedenen Ostersonntage anguckt, das erstmal Ostern, das ganz große Fest. Dort feiern wir das, was passiert ist. Dann kommt quasi Motogeniti, das ist der zweite Sonntag oder erste Sonntag, der dann nach Ostern folgt. Da geht es darum, wie das Neue sich entfaltet. Das war auch der große Taufsonntag bei den ersten Christen, wo Leute ergriffen waren. Dann war letzte Woche Misericordias Domina, der Hirtensonntag, sozusagen, wo noch einmal das gefestigt wird. Und heute Jubilate, dort soll die Botschaft, die angefangen hat, nach außen getragen werden. Das ist so eine Systematik, die ähnlich zu dem passt, wie es Paulus erlebt. Er selbst wird ergriffen und dann will er anfangen, Ostern oder das, was er erlebt hat, nach außen zu tragen. Man könnte über diese drei Dinge die Überschrift machen. Ostern will verkündigt werden. Die Hoffnung, von der wir leben, die möchte in die Welt getragen werden. Dass unsere Welt Hoffnung nötig hat, ich vermute einmal, da sind wir alle einer Meinung. An vielen Stellen erlebe ich eine Welt, die nicht mehr getragen ist von Hoffnung. Eine Welt, in der viele schlecht reden, übereinander, über Dinge, die passieren. Das ist alles andere als eine hoffnungsvolle Welt. Und leider erlebe ich auch an vielen Stellen, dass vielfach auch schlecht gehandelt wird. Also das Reden und das Handeln oftmals nicht sonderlich hoffnungsvoll. Und ich muss gestehen, es ist ja leicht, über andere zu reden. Wenn ich einmal bei mir selber schaue, dann merke ich auch, handle ich immer richtig? Spreche ich immer hoffnungsvoll? Ich merke also, Hoffnung will in die Welt getragen werden und ich selber bin davon auch ergriffen. Und merke, ich selbst habe das nötig. Hoffnung in die Welt tragen. Bin ich der Richtige dazu? Kann ich das? Diese Fragen kommen mir, wenn ich den heutigen Predigttext stelle oder lese. Wem haben Sie das letzte Mal von der österlichen Hoffnung erzählt in den letzten 3 Wochen, wo Sie gesagt haben, das hat mich irgendwie ergriffen, das möchte ich gerne weiter sagen. Ich habe selbst einmal über nachgedacht, in den letzten 3 Wochen, mit wem habe ich über die österliche Hoffnung gesprochen. Natürlich, bei mir ist das zunächst mal berufsbedingt so, ich muss das machen, aber ich habe es auch nur in diesem Kontext getan, in den Kirchen oder wo ich war, also wo ich sowieso dabei stehe. Und für Sie ist das noch ein ganzes Stück weit schwerer. Von mir wird das erwartet. Wenn ich zu jemandem sage, ich bin Pfarrer, dann erwartet man ja, dass ich von der österlichen Hoffnung erzähle. Sie sind irgendwo in einem beruflichen Kontext unterwegs oder mit verschiedenen Leuten. Für Sie ist das noch viel schwieriger, von der österlichen Hoffnung zu erzählen. Und trotzdem ist es unwahrscheinlich wichtig. Hoffnung will in die Welt getragen werden, sonst kann sie sich ja nicht entfalten. Wir hatten letzte Woche die sogenannte Ephoralkonferenz. Da sind wir als Pfarrer und Pfarrerinnen des Kirchenbezirkes, leider nur online, aber wir sind doch zusammengekommen und haben darüber nachgedacht, weil so in den nächsten 3 Jahren eine Aufgabe für uns als Kirchenbezirk kommt, wo wir sagen müssen, wir müssen ja noch ein Stück uns missionarischer ausrichten. Das ist sozusagen eine Aufgabe, die uns jetzt vorgegeben ist. Das ist ja die Grundaufgabe der Kirche, aber das sollen Strukturen sich auch noch mal ein Stück festmachen. Und da hatten wir auch einen Gast eingeladen, der über uns erzählt hat. Und dann ging es darum, wo an welchen Stellen gelingt es Kirche, nach außen zu gehen. Nicht sozusagen nur dort verkündigen, wo wir sind, sondern wo gelingt es, nach außen zu gehen. Also genau das war Thema. Und wir haben dort auch festgestellt, ich meine, das ist alles nichts Neues, aber es ist nochmal gut, darüber nachzudenken, dass wir oft in unseren Bereichen stecken bleiben, dass dort vieles gelingt, aber dass uns selten gelingt, die Hoffnung nach außen zu tragen. Wie könnte das gelingen? Das war die Frage. Und ich vermute, Sie alle haben schon einmal ähnliche Erfahrungen gemacht. Es ist schwierig, mit Menschen, die mit Kirche nichts zu tun haben, über die christliche Hoffnung zu sprechen. Und vermutlich haben Sie immer auch wieder mal die Erfahrung gemacht, dass Sie gesagt haben, jetzt habe ich es versucht, aber so richtig geklappt hat es nicht. Ich zumindest kenne solche Erfahrungen. Wir haben heute die Geschichte des Paulus. Für mich ist das eine Erfolgsgeschichte, aber wenn man einmal genau schaut, hat Paulus natürlich ganz viele ähnliche Erfahrungen gemacht, wo es nicht geklappt hat, wo er ausgelacht worden ist, wo er ins Gefängnis geworfen worden ist, wo er gemerkt hat, jetzt habe ich gearbeitet, hat nichts funktioniert. Wahrscheinlich gehört das auch dazu. Paulus hat nicht aufgegeben, er hat trotzdem weitergemacht. Und auch die heutige Geschichte ist eine Erfolgsgeschichte. Und deswegen lohnt es sich, diese Geschichte einmal anzuschauen, sich anzuhören und zu fragen, was läuft dort gut? Warum gelingt es dort plötzlich? Und die Geschichte beginnt zunächst einmal mit einem Ärger. Das habe ich Ihnen gar nicht vorgelesen, weil das gar nicht zum Predigtext gehört. Aber ich finde, man muss die Vorgeschichte überhaupt erstmal lesen, um zu verstehen, warum hat es dort dann geklappt. Es geht nämlich in der Apostelgeschichte im 17. Kapitel so los. Also man muss vielleicht auch nochmal vorher sehen, dass Paulus unterwegs war, er hat vom Glauben erzählt und es hatten sich verschiedene Situationen zugespitzt, er ist an vielen Stellen angegriffen worden und man hat ihn dann sozusagen ein Stück rausgenommen. Athen war damals so etwas, ein ruhigeres Pflaster, er ist erstmal dorthin und dann kommt er dort nach Athen, also auch nach Sachen, die schwierig waren und dann läuft er durch die Stadt in Athen und dann passiert Folgendes. Als aber Paulus in Athen auf sie wartete, ergrimmte sein Geist in ihm, da er die Stadt voller Götzenbilder sah. Und er redete zu den Juden und den Gottesfürchtigen in der Synagoge und täglich auf dem Markt zu denen, die sich einfanden. Einige Philosophen aber, Epikureer und Stoiker, stritten mit ihm. Und einige von ihnen sprachen: Was will dieser Schwätzer sagen? So geht die Geschichte von heute los. Das ist sozusagen der Vorspann davon. Und nun hätte Paulus sagen können, naja gut, hier in Athen ist es sinnlos, da brauche ich nicht über Gott zu reden, da will das niemand hören. Paulus gibt aber so schnell nicht auf. Und das finde ich spannend. Aber was macht er? Und ich denke, das ist erstmal eine der Stärken dieser Geschichte, einer der Stärken, die da ist. Paulus schaut sich in Athen um. Er guckt, was bewegt und beschäftigt diese Menschen. Er kommt nicht hin und sagt, ich weiß eh schon alles, ihr seid vollkommen falsch und jetzt mache ich es richtig, sondern Paulus hört erst einmal, was bewegt und beschäftigt die Menschen. Ein Leitspruch von Paulus ist ja, ich will den Juden ein Jude sein, den Griechen ein Grieche und so weiter. Er sagt, ich will erst einmal hören, was beschäftigt und bewegt die anderen. Und vielleicht ist das sozusagen dieser erste Moment, um Hoffnung in die Welt zu tragen. Wir müssen erst einmal hören, was bewegt andere Menschen. Leider ist Kirche, so erlebe ich Kirche manchmal, zu belehrend. Wir meinen manchmal, da nehme ich gerade uns Pfarrer auch mit rein, wir wissen schon alles, um was es geht. Ich erlebe das zum Beispiel manchmal auch bei meinen eigenen Kindern, wenn ich so überlege, wie war das, als ich den Glauben sozusagen weitergegeben habe. Wann habe ich belehrend gewirkt und wann habe ich erstmal so versucht zu hören, was ist das Bedürfnis? Ich glaube, das ist das ganz Wichtige, erst einmal zu hören. Paulus bleibt dann dort aber nicht stehen. Er merkt zunächst einmal, vielleicht muss man es dort nochmal mitmachen, er sagt, Mensch, ihr sucht doch etwas, ihr seid doch auf der Suche. Er guckt auf diesen Altar, dem unbekannten Gott. Er hört, dass die Leute dort Neues suchen, deswegen macht er Mut und geht dorthin. Und dann bleibt er aber dort nicht stehen, sondern er sagt, eure Suche muss auch ein Stück weitergehen. Zwar hat Gott über die Zeit der Unwissenheit hinweg gesehen, so sagt er, die Suche, das merkt Gott schon, aber nun gebietet er den Menschen, dass alle an allen Enden Buße tun. Plötzlich spricht er ein Wort aus, was vielleicht gar nicht ganz so angenehm ist, Buße tun, Umkehr tun. Er sagt, ihr seid schon auf dem richtigen Weg, ihr fragt nach Dingen, die größer sind als ihr. Aber es gibt auch einen Moment der Umkehr. Und jetzt könnte es so sein, dass natürlich die Leute sagen, jetzt wenden sie sich ab. Warum passiert das nicht? Weil Paulus getragen ist von einer Hoffnung. Er sagt, es gibt noch Größeres als das, was euch bewegt. Er fängt an, davon zu erzählen. Zwei Dinge, die sozusagen den Erfolg haben. Paulus hört erst einmal, was sind die Bedürfnisse der anderen. Dann hat er auch den Mut, nachdem er das gehört hat, auch etwas noch sogar Ergänzendes zu sagen, das mit der Hoffnung zu verbinden. Und jetzt kommt der dritte Schritt. Paulus lässt den Menschen dann den Freiraum. Auf dem Areopag, auf dieser Rede, die er dort hält, das ist ja sozusagen an einer Stelle, an einem Altar, wo er ein paar Leute um sich versammelt hat. Und dann sagt er, jetzt ist für heute erst einmal wieder genug. Denkt einmal drüber nach, er lässt den Freiraum. Es geht ja dann als nächstes um die Frage der Auferstehung, das finden die interessant. Und er sagt, gut, das kann ich euch dann später mal erzählen. Man muss anderen Menschen auch wieder Freiräume erlassen. Und ich denke, das ist sozusagen das Erfolgsrezept, die gute Botschaft in die Welt zu tragen. Hören, wo sind Bedürfnisse? Dann auch offen sagen, was haben wir als Christen anzubieten und dann Freiräume zu erlassen und zu gucken, wann kommen die Menschen wieder. So hat zumindest Paulus gearbeitet und wir merken, er hat verschiedene Gemeinden gegründet. Das war das, was bei ihm funktioniert hat. Wann haben Sie das letzte Mal christliche Hoffnung in die Welt getragen? Vielleicht fragen Sie sich jetzt, so geht es mir dann auch immer, na, ich kann mich doch nicht an Paulus messen. Kann ich dem überhaupt das Wasser reichen? Vielleicht braucht man sich auch gar nicht an Paulus messen. Vielleicht braucht man sich nur an der eigenen Hoffnung zu messen. Und vielleicht geht es Ihnen ähnlich wie mir, dass in dem Kopf immer wieder Stimmen, wo man sagt, na, soll ich jetzt dem einmal dort ansprechen? Will der überhaupt was davon wissen? Dann kommt so ein innerer Dialog in Gang. Ich lade Sie einmal ein, einen Moment in so einen inneren Dialog zu kommen. Lasst uns mal bitte kurz über Selbsterwartungen reden, spukt es in meinem Kopf, sagte ich und blickte in die Runde meiner inneren Gedanken und Gefühle. Lasst uns doch bitte mal über Selbsterwartungen reden. Ist ja auch mal dran, ruft der Oberlehrer in mir und schreibt sofort ein paar Stichpunkte an die Tafel. Kannst du schöner, schneller, klüger, besser? Die Unzufriedenheit raunt. Das ist doch nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich hasse dieses Raunen. Noch bevor ich seufze, ertappt mich die Strenge. Willst du es dir wieder leicht machen? Die gute Erziehung bleibt, hebt nur kurz eine Augenbraue und von hinten spüre ich einen Schubser. Bestimmt die Eitelkeit, denke ich noch. Dann stolper ich über meine eigenen Beine. Siehste, flüstert die Zagheit und zeigt auf eine Messlatte über den Wolken. Die hängt einfach viel zu hoch. Und wenn schon, durchbricht die Stimme der Erfahrung. Halbheiten haben auch ihre Schönheit. Die Weisheit streckt meine Hand entgegen, geht immer auch anders. Wieder auf den Füßen verschiebt sich der Blickwinkel. Sei nicht so streng zu dir, sagt die Stimme, die es gut mit mir meint. Ich freue mich, sie wieder mal zu hören. Die Hoffnung stellt sich auf die Zehenspitzen, greift in die Wolken und drückt mir die Messlatte in die Hand. Ich staune, der Oberlehrer in mir auch. Vielleicht sollten wir oftmals der Stimme in uns, der Hoffnung, der Stimme des Mutes mehr Raum geben. Ist jemand in Christus, so ist er eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Geben Sie doch dieser neuen Stimme in sich mehr Raum. Sie selbst haben die Hoffnung nötig und ich denke, die Welt auch. Amen.